Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, wir sprechen heute über das Thema Rennräder, das habt ihr euch ja wahrscheinlich schon gedacht, aber wir sprechen heute speziell über das Thema Rennrad kaufen und dazu ist der Christian hier bei mir.
Genau, zwar in Gedanken und nicht physisch, aber wie immer ja noch im Homeoffice, aber wir sind auf jeden Fall für euch da.
Genau, ihr hört es vielleicht an der Tonqualität, wir nehmen wieder remote auf. Genau, und zwar heute geht es um das Thema Rennrad kaufen, habe ich gerade schon gesagt. Es werden einige sicher mitbekommen haben, das Radgeschäft boomt im Moment. Man weiß nicht so genau, ob es jetzt mit der Corona-Krise zusammenhängt oder mit dem doch dann teilweise sehr guten Wetter in diesem Frühjahr. Aber eins ist klar, die Leute kaufen Fahrräder und zwar in Massen. Also alle Händler berichten schon von, dass Modelle ausverkauft sind, bei den großen Versendern, Rose und Canyon, die berichten davon, dass die Lieferzeiten sehr lange sind, weil einfach so viele Leute Fahrräder haben wollen. Ja, und Rennräder betrifft das natürlich auch. Und ja, da sind sicher einige da draußen, die jetzt sich ein Rennrad kaufen wollen. Vielleicht die erstes, vielleicht, keine Ahnung, einfach nur ein neues, weil das ist ja auch erlaubt. Und deswegen,
man kann ja immer mehr haben als eins.
Genau, also, auf einem Rad kann man nicht fahren, nicht stehen.
Aber, das heißt doch zwei Rad.
Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal ja über das Thema Rennrad kaufen und machen eine kleine Kaufberatung und versuchen, die wichtigsten Fragen beim Rennradkauf zu beantworten. Und ich fange gleich mal an, Christian, mit der ersten Frage, die auch uns oft gestellt wird. Wie viel Geld muss man denn eigentlich für ein Rennrad ausgeben? Also wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, damit ich mit meinem Rad glücklich werde am Ende?
Ja, also das ist wie immer die wichtigste und auch nicht die leichteste Frage, aber die Erfahrung lehrt das, was wir jetzt auch in unseren Tests haben, so an die 1.000 Euro muss man einfach schon, glaube ich, investieren, um ein Rad zu haben, mit dem man dann auch wirklich langfristig Spaß hat, weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt irgendwie, also wenn man jetzt mal ein Neurad ausgeht. Gebrauchtrad ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir auch noch gleich zu, aber beim Neurad würde ich schon sagen, so 1.000 Euro ist eine Größenordnung, wo man sagt, da hat man dann auch langfristig Spaß dran. Weil es ist ja auch nichts gewonnen, wenn man ein günstigeres Rad kauft, was man sich irgendwo im Schnäppchenmarkt oder wo auch immer schießt oder im Baumarkt, wo halt auch Rennrad dran steht. Man fährt dann und hat keinen Spaß dran.
Und was kann ich denn so für 1.000 Euro erwarten? Also was sollte denn das Rennrad haben? Naja, Bremsen und Räder auf jeden Fall, aber auf was muss ich denn achten?
Also mal für 1.000 Euro sollte man eigentlich sehr guten Alurahmen kriegen mit einer mechanischen Schaltgruppe. Felgenbremsen ist so mein Setup, wo ich sagen würde, es ist für das Geld eigentlich drin. Mit einer Shimano Tiaka Schaltgruppe ist dann eigentlich auch noch im Budget drin. Laufräder sind dann auch in Ordnung. Also das ist dann nichts, keine Hochprofil-Carbon-Laufräder, aber grundsolide, mit denen man dann auf jeden Fall wirklich, die robust sind, die funktionieren, die taugen, mit denen man echt gut und souverän fahren kann. Und ich glaube, ich warne halt immer davor, an dem falschen Ende zu sparen, weil entweder passt das Rad halt dann nicht oder es taugt nicht und man hat keinen Spaß. Oder wenn man ungeachtet dessen dann trotzdem Spaß hat, stellt man schnell fest, dass das zu günstige Rad dann an seine Grenzen stößt und dann kauft man am Ende nochmal eins und dann hat man auch nichts gespart. Also das ist immer so ein bisschen, wer zu billig kauft, kauft halt meistens doppelt.
Okay,
also man muss da schon gucken, dass man so 1.000 Euro plus ist, glaube ich, schon eine ganz gute Größenordnung, mal jetzt nicht komplett illusorisch ist, dafür ein gutes Rennrad zu erwarten.
Okay, für 1.000 Euro sagst du, kriegst du ein gutes Alurad mit Felgenbremsen für Einsteiger. Okay, wenn ich jetzt aber ein bisschen mehr möchte, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Scheibenbremsen möchte, gibt es da auch schon was in dem Preisbereich oder muss ich da auf jeden Fall mehr Geld in die Hand nehmen?
Wie wir jetzt bei unserem aktuellen Test gesehen haben, gibt es auch Rennräder mit Scheibenbremsen in dem Segment, aber da muss man dann wieder aufs Detail achten, das sind dann keine hydraulischen Scheibenbremsen, sondern mechanische, das heißt, die werden die Bremskolben nicht mit einer Hydraulikleitung angesteuert, sondern halt mit einem ganz klassischen Seilzug. Vorteil ist, die Bremsgriffe sehen nicht so klobig aus wie bei hydraulischen Scheibenbremsen, der Nachteil ist aber, sie sind von der Bremswirkung lange nicht so gut wie eine hydraulische Scheibenbremse. Also okay. Und sie bringen halt ein deutliches Mehrgewicht mit. Also da kann man schon von gut einem halben Kilo ausgehen, die einfach zusätzlich draufpacken. Und da wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, da würde ich echt sagen, in dem günstigen Segment ist für mich die Felgenbremse immer noch so das Maß der Dinge. Und natürlich nach oben raus sind wie immer kaum Grenzen gesetzt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, ich habe ja schon rund 2000 Euro, was kann ich da eigentlich erwarten?
Also bei 2000 Euro, also ich habe letztens bei Recherchen für Radtests festgestellt, so im Moment ist so die magische Grenze so 1700, 1800 Euro. Da ist so wo sich der Trend von Alurahmen mit normaler mechanischer Schaltgruppe und eventuell Disc zu Carbonrahmen, wo sich da die Spreu vom Weizen trennt. Also für weniger als 1700, 1800 Euro kriegst du eigentlich keinen soliden Carbonrahmen und drüber hinaus wird es mit Alurahmen schon wiederum dünn, weil ab dann ist sozusagen der Carbonrahmen dermaßen dominant, dass es echt nur sehr, sehr wenige Hersteller gibt, die dann höherwertige Alurahmen anbieten. Ich weiß, es war früher, gab es noch so diese Mittelklasse, wo man dann sich entscheiden konnte, entweder auf einen Alurahmen zu gehen, dafür bei der Ausstattung ein bisschen tiefer oder höherwertig zu sein, oder aber einen teuren Carbonrahmen mit Abstrichen bei der Ausstattung. Und diese Wahl hat man in dem Sinne eigentlich kaum noch.
Sondern ab 1700, 1800 Euro ist es eigentlich so gut wie immer ein Carbonrahmen. Und umso teurer dann ändert sich die Qualität des Rahmens noch und die Qualität der Ausstattung.
Klar, die werden leichter, es wird aerodynamischer. Dann kommt irgendwann so ab, ja, sagen wir mal, guten 3.500 Euro, muss man dann schon rechnen, wenn man eine elektronische Schaltung haben will. Irgendwann so ab 3.000 fängt dann auch sozusagen, hört dann die Felgenbremse auch auf, weil dann die ganzen Top-Modelle gibt es eigentlich mittlerweile nur noch mit Scheibenbremse. Da wird dann die Auswahl auch wiederum dünner.
Ja, und preislich ist eigentlich mittlerweile nach oben ja fast keine Grenze gesetzt. Also Top-Modelle können ja schon mal über 10.000 Euro auch kosten, wer das ausgeben möchte.
Völlig problemlos, wobei ich sagen muss, also jetzt rein von der Performance her würde ich sagen, wenn man bei einer hydraulischen Scheibenbremse und jetzt einer elektronischen Kuppe, sei es eine Ultegra DI2 oder auch eine Force E-Tap, wenn man da angekommen ist, alles, was drüber hinaus ist, ist dann echt so vom Performance-Gewinn sehr, sehr marginal. Also das ist dann sehr viel Image. Man sagt, ich will eine Dura-Ace DI2 fahren oder eine SRAM Red E-Tap, also die High-End-Top-Gruppen, die mögen da ein paar Gramm sparen. Die Performance ist aber ich müsste lügen, wenn ich sage, das kann irgendjemand rausfahren, ob er jetzt auf einer Force E-Tap sitzt, auf einer Red E-Tap. Also das ist, die Technik ist ja auch nahezu identisch. Ich meine, da wird dann von Shimano bzw. SRAM, die verbauen da schon.
Da ist dann ein bisschen mehr vielleicht ein Bauteil, ein Schalthebel oder so, dann doch nochmal aus Carbon und nicht aus.
Ja, oder Titanschrauben oder ja. Ein bisschen wird da am Gewicht noch gedeichselt, dass du dann schon einen kleinen Unterschied irgendwie rauskriegst. Aber das ist halt echt was man auf der Straße quasi nicht spürt.
Okay, aber wenn ich jetzt auf Suche nach High Performance bin, aber nicht unbedingt 10.000 Euro ausgeben will. Du hast vorhin mal gesagt, man könnte vielleicht auch ein gebrauchtes Rennrad kaufen. Also ist das was du generell empfiehlst oder davon abrätst? Oder wenn ich das machen möchte, worauf sollte ich denn dann achten?
Also gebraucht Radkauf ist sicherlich ein Aspekt, den man sich, wo man sich mal umschauen kann. Das Allerwichtigste, worauf man beim Radkauf achten muss, gehen wir auch gleich noch drauf ein, auf jeden Fall, dass dir die Größe passt. Also man sollte nicht von einem Schnäppchenpreis sich dazu verleiten lassen, irgendein Rad zu kaufen, was einem von der Größe vielleicht ein Ticken zu klein oder ein Ticken zu groß ist. Weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dann kauft man doppelt, weil man nämlich feststellt, ups, es ist mir zu klein, es ist mir zu groß, es taugt mir nicht. Ich muss mir doch nochmal ein anderes kaufen. Dann hat man das Geld für den ersten Kauf quasi wieder versenkt oder muss es weiterverkaufen mit einem Verlust. Dann hat man auch nichts gespart am Ende. Mhm. Und dann gebraucht Rad drauf, muss man natürlich auch ein bisschen sich anschauen. Also ich würde kein Rad unbesehen kaufen. Also generell ist es natürlich gut, wenn man den Verkäufer persönlich kennt. Also wenn man das im Bekanntenkreis irgendwie da sich was auftut, wäre es immer meine erste Wahl.
Das ist natürlich das ideale Szenario. Oder vielleicht auch, wenn man eh in einem Sportverein ist oder sogar in einem Radverein.
Genau, beim Vereinskollegen, also wo man sagt, okay, den kenne ich und den sieht man auch nach dem Kauf immer mal wieder. Und wenn der irgendwelchen Quatsch verkauft oder antritt,
genau,
dass man den dann
zur Rede stellen kann.
Also wenn ich jetzt bei irgendwie eBay irgendwas kaufen würde bei jemandem, der ganz woanders sitzt und der soll es mir dann schicken und ich sehe nur die Bilder vorher von dem Rad und da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig einfach, weil
ist vielleicht auch was, was man eher jemandem empfehlen sollte, der jetzt nicht gerade sein erstes Fahrrad kauft oder sondern der sich schon ein bisschen mit Fahrrädern auskennt und dann auch beurteilen kann, sind die Verschleißteile jetzt schon ja total runter oder sieht das noch gut aus oder ist diese Macke tatsächlich nur oberflächlich oder könnte da doch irgendwie mal ein Sturz gewesen sein?
Deswegen würde ich mir das halt auch immer vor dem Kauf persönlich einfach anschauen, weil wenn ich Bilder ins Netz stelle, da sieht man halt auch nicht immer alles. Und gerade da geht es ja dann aufs Detail. Ist das ein tiefer Kratzer? Ist da ein Rahmenschaden? Ich meine, der versichert einem natürlich sturzfrei, nie was passiert, kaum gefahren, vielleicht 100 Kilometer oder sowas. Wenn man sich das dann selber anschaut, dann sieht man, okay, die 100 Kilometer, die waren vielleicht... muss man dann einfach sich persönlich anschauen. Wenn man sich dann selber nicht auskennt, dann ist es halt immer gut, wenn man jemanden mitnimmt, der sich dann auskennt, weil man einfach zu zweit nochmal einen Ticken mehr sieht. Und gerade wenn man dann auch eine nennenswerte Summe Geld da lässt, dass man weiß, weil es ist halt dann immer schwierig, wenn sich dann im Nachhinein irgendwas rausstellt, dann da irgendwelche Handhaben zu haben. Meine Garantie hat man ja dann eh nicht. Das ist ja meistens dann Ausschluss, gekauft wie gesehen.
Genau.
Da hat man dann echt hinten raus schlechte Karten. Deswegen würde ich da, wenn man denjenigen kennt, ist es alles kein Problem, aber bei...
Oder wenn man sich eben selber gut mit Rädern auskennt oder wenn man jemanden mitnimmt, der sich mit Rädern auskennt, das ist ja auch immer noch die Möglichkeit.
Und dann würde ich auch noch, was man auch mit einrechnen muss, ist halt oft, oder wird oft übersehen, ist das Rad günstig, wenn man sich das dann im Detail anschaut oder gekauft hat und stellt dann fest, okay, ich muss noch die Reifen erneuern, es müssen neue Schläuche drauf, die Kette muss neu, die Kassette ist hinten abgenutzt, und muss dann noch nennenswerte Bauteile einfach oder Verschleißteile erneuern. Das ist kein Schaden am Rad, aber das ist halt einfach Geld, was man dann noch mit einrechnen muss. Die hat man natürlich beim Neurad ja quasi neu mit drin. Also das ist, muss man immer noch mit einberechnen.
Weil das kann ja auch schon nochmal dann 100 bis 200 Euro schnell sein, solche Verschleißteile. Ja,
mein Satz Reifen, wenn man jetzt nicht den teuersten nimmt, da ist man schnell bei 50, 60 Euro pro, also ja, fürs Paar.
Ja.
Eine neue Kassette sind 70, 80 Euro, je nachdem.
Eine Kette nochmal 20, 30 Euro, also ja, das ist dann also schnell zusammen.
Das läppert sich dann schon. Man muss ja auch nur warnen, dann einfach zu sagen, ja gut, die Kette ist ein bisschen verschlissen, fahre ich mal weiter. Dann hat man halt irgendwann, reißt einem dann die Kette oder so und dann steht man in der Pampa und kommt nicht mehr vorwärts. Also deswegen da auch ein Augenmerk auf Verschleißteile und das auch nicht unterschätzen. Also ein abgefahrener Reifen ist halt jetzt auch kein Kavaliersdelikt, sondern wenn man dann irgendwo eine Straße mal runterfährt mit 60, 70 Sachen.
Da möchte man sich auf den Reifen verlassen können und nicht möglichst irgendwie einen eckigen oder harten oder spröden Reifen haben, das stimmt.
Ja, und das trifft es ja dann auf das ganze Rad letzten Endes zu. Wenn ich, das ist jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, aber wenn ich dem Rad sozusagen mein Leben anvertraue, dass das Rad halt taugt und keinen versteckten Schaden hat, den ich nicht gesehen und mich dann potenziell irgendeine Passstraße mal runterstürzt und fahre dann mal 70, 80, 90, wenn dann will ich halt, muss ich darauf vertrauen können, dass das Rad halt auch funktioniert und taugt und nicht irgendwo, da, die Frage muss man sich halt stellen.
Ja, also da sollte man, wer gebrauchtes Rad kaufen, ist jetzt von uns keine pauschale Ablehnung, nur man sollte quasi wissen, was man tut und am besten sich auf den Verkäufer verlassen können. Also das wäre natürlich der Idealfall. Du hast vorhin auch schon gesagt, so es taugt nichts, wenn das Rad nicht passt. Aber wie finde ich denn das passende Rad für mich? Also würdest du sagen, man muss es ausprobieren einfach, Probefahrt? Oder kann ich irgendwie die passende Größe für mich ermitteln?
Ja, also da ist natürlich Probefahrt ist immer, gerade wenn ich jetzt ein Einsteiger bin, finde ich, Probefahrt ist natürlich wichtig, um sich wohlzufühlen. Wird aber auch ein bisschen überschätzt, wenn ich halt beim Fachhändler bin, der setzt mich auf das Rad, ich drehe einmal mit meinen Straßenklamotten und Straßenschuhen auf dem Hof einen Kringel, das hat nichts mit einer Probefahrt zu tun.
Also da kann man auch mal gut sagen,
das Rad ist mir eventuell zu lang und das ist mir eindeutig zu klein, das sieht man dann schon, aber auf dem Rennrad sitzt man im Idealfall 6, 7 Stunden vielleicht mal an einem schönen Sonntag, das ist dann schon mal was ganz anderes, ob man sich dann immer noch wohlfühlt. Deswegen lege ich jedem ans Herz, sich eindringlich mit der richtigen Rahmengröße zu beschäftigen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also natürlich kann man sich erstmal selber vermessen. Gibt es auch auf unserer Homepage roadbike.de/Sitzposition, wenn ich richtig bin.
Genau.
Haben wir so einen Größenrechner, wo man halt dann, wo es eine Anleitung gibt, wie man seine Körpermaße nimmt.
Ja, und also auch die kann man dann dort auch eingeben und bekommt eine idealtypische Rahmengröße raus. Auch je nachdem, ob man sagt, man sitzt eher sportlicher oder eher neutral oder eher entspannter auf dem Rad.
Genau, das ist sozusagen ich würde das als ersten Näherungswert einfach betrachten. Das ist nicht in Stein gemeißelt, weil da gibt es halt noch viele andere Faktoren. Weil jetzt auch bei vielen Größenrechnern geht es halt eigentlich nur um die Innenbeinlänge, also sozusagen von den Fersen bis oben in den Schritt, die zur Größe herangezogen wird. Das ist aber ein bisschen kurz gegriffen, weil es geht halt auch darum, wie lang ist der Oberkörper im Verhältnis zur Sitzlänge. Und deswegen, wer ganz auf Nummer sicher gehen will, also es gibt Bikefitter, die bieten an, dich zu vermessen und die geben dann auch Hilfestellungen, von welchem Hersteller welches Rad in welcher Rahmengröße auf deine Größe passen würde. Also ich weiß, dass es beim Radlabor beispielsweise angeboten wird. Die geben da auf jeden Fall eine Hilfestellung und es ist auch hilfreich, wenn so eine persönliche Vermessung, ich glaube, die kostet 50 € so um den Dreh rum, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege. Und das bieten auch einige Fachhändler an, also die dann nicht nur hingehen und sich den Käufer anschauen und sagen, ja, du bist Größe M, keine Ahnung, sondern die da wirklich eine ausführliche Vermessung vom Radkauf anbieten.
Und das ist ja auch dann schwierig, weil wenn man jetzt so quasi so einen Rechner, wie es im Internet und auch bei uns auf der Seite gibt, der spuckt ja eine Rahmengröße aus, die muss man auch erstmal wieder zurückübersetzen in die Größen, die der Hersteller anbietet, weil früher gab es diese klassischen Rahmengrößen von so 48 ganz klein bis 62 ganz groß in 2 Zentimeter Schritten. Viele Hersteller sind ja jetzt dazu übergegangen, sie bieten ihre Rahmen in eher so Kleidergrößen an, also von 2XS bis 2XL M und L, und manche Hersteller machen dann halt noch ein Medium und ein Medium-Large und ein Large, also da gibt es dann noch solche Zwischengrößen. Das ist immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und damit muss man sich auch erstmal auseinandersetzen.
Ja, das ist am Anfang verwirrend, wenn man feststellt, okay, Rahmengröße 54 bei dem einen Hersteller ist nicht Rahmengröße 54 bei dem anderen, weil das misst halt auch jeder ein bisschen anders. Also da gibt es verschiedene Varianten, die historisch gewachsen sind, wie man die Rahmengrößen misst, die sich halt einfach unterscheiden. Und das ist nicht 1:1 übertragbar. Also man kann nicht sagen, ich habe bei dem einen Hersteller auf einen 56 gesessen, das hat mir gepasst, dann kaufe ich mir vom Hersteller B halt auch einen 56er, weil mir das passt. Oder ich hatte bisher immer ein 54er Rad, deswegen müsste das neue auch auf jeden Fall ein 54er sein, weil das hat sich auch ein bisschen geändert und da gibt es auf jeden Fall auch Entwicklungen. Deswegen muss man das bei jedem Hersteller und bei jedem Modell eigentlich für sich erstmal ausprobieren und rausfinden, was da genau passt.
Aber Größenrechner, so ein Sitzpositionenrechner kann auf jeden Fall schon mal ein Anhaltspunkt sein. Und auch hier wieder, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der Rennrad fährt, der ungefähr so groß ist wie ihr, dann ist es natürlich einfach ideal, sich mal auf das Rad von einem Bekannten zu setzen und sich das auch vielleicht mal für eine längere Tour zu leihen oder was heißt eine längere, vielleicht für eine Stunde zu leihen und dann merken, okay, ich kriege nach 10 Minuten sehr schlimme Rückenschmerzen, vielleicht muss es doch eine andere Rahmengröße sein. Sowas kann einem schon auch sehr, sehr große Hilfe sein.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Indiz oder ein Indikator, woran man halt einen guten Radhändler erkennt, dass der halt nicht irgendwie auf den ersten Blick sagt, was für eine Rahmengröße man hat, sondern dass sich da auch wirklich ein bisschen hinterklemmt und Mühe gibt.
Und vielleicht auch mal genau fragt, was möchtest du damit machen? Eher schnelle Rennen wirklich fahren auch mal oder vielleicht lange Touren oder mehr Tagestouren oder so fahren, weil es gibt ja auch, ja, die Geometrien der Fahrräder auch eines Herstellers unterscheiden sich ja auch schon so ein bisschen vom Einsatzzweck. Also das wäre quasi meine nächste Frage. Es gibt ja Aero-Rennräder oder Marathon-Rennräder.
Bevor wir darauf kommen, würde ich nur ganz kurz noch zurückgehen, um noch einen Punkt anzubringen. Rahmenhöhe ist immer so das Maß für eine Fahrradgröße. Ja. Ich finde aber mindestens genauso wichtig ist halt, und oft unterschätzt es die Rahmenlänge. Also wie lang ist sozusagen das Oberrohr in Relation zum Tretlager beziehungsweise zum Schnittpunkt mit dem Sitzrohr? Wird oft unterschätzt, beziehungsweise spielt bei der Auswahl keine Rolle, legt aber dann am Ende fest, wie gestreckt sitze ich auf dem Rad. Also wie weit ist der Lenker quasi von mir weg, wenn ich auf dem Sattel sitze. Und im Gegensatz zur Sitzhöhe, die ich ja über die Sattelstütze ja schon in einem relativ großen Bereich von mal plus minus 10, 15 Zentimetern einstellen kann zur Not, kann ich das bei der Radlänge nicht.
Das stimmt, das stimmt.
Da bin ich halt festgelegt. Ich meine, man kann am Vorbau, und das kann man ein bisschen hin und her spielen, so mit einem, zwei Zentimeter. Aber alles, was man mehr macht, verändert halt die Charakteristik vom Rad schon deutlich, weil was das Lenkverhalten angeht, wird es agiler, wird es träger. Also da muss man auch einen Blick drauf haben, passt denn die Länge? Und abschließend zur Rahmengröße ist es ja dann oft so, dass dann bei irgendjemandem rauskommt, ja, ich schwanke zwischen einem 54er oder einem 56er oder zwischen einem M und einem L oder L oder XL. Mhm. Und da hat sich eigentlich bei uns so die Leser durchgesetzt, wenn man zwischen zwei Größen schwankt, ist man eigentlich in der Regel mit dem kleineren Rad besser beraten.
Ja, die Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht, weil es genau bei mir so der Fall ist, dass ich zwischen 54 und 56 bin, was glaube ich für jemand, der so um die 1,80 groß ist oder zwischen so 1,75, 1,80, was da oft vorkommt. Und ja, ich bin nach einigen Versuchen auf 56er Rahmen bin ich dazu übergegangen zu sagen, nee, pauschal, 54 ist für mich die bessere Wahl definitiv.
Ja, weil es ist, wie gesagt, das länger machen ist kein Problem, und ein Rad kürzen, das wird halt dann schwierig.
Ja, ja. Diese, also wie gesagt, da kann ich dir nur beistimmen. Jetzt wollte ich aber vorhin genau fragen, es gibt ja von Hersteller bieten verschiedene Modelle an, die auch verschiedene Charakteristiken haben. Die sind nicht nur unterschiedlich teuer, sondern da gibt es dann ein Aero-Rennrad oder ein Marathon-Rennrad oder ein besonders leichtes Rad. Was bedeuten denn diese Kategorien und wie entscheide ich mich dafür die richtige?
Also ich zunächst mal die gute Nachricht bei der ganzen Verwirrung, was für verschiedene Rennradtypen es gibt. Man kann mit allen alles machen. Also ich kann mit einem Aero-Rennrad problemlos auf Alpenpass-Touren fahren. Das ist gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass es nicht geht. Es ist nicht die Stärke des Rades, das ist auch klar. Aber es geht generell mit allen Rädern alles.
Ich meine, das ist schon mal auf jeden Fall gut zu wissen. Also, man
kann keinen kompletten Fehlkauf tätigen. Wie gesagt, die haben verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Ausrichtungen. Ich finde, für die allermeisten Hobbyfahrer ist so die Kategorie, ja, die hat einen schwierigen Namen. Manche nennen sie Endurance-Rennräder, Marathon-Rennräder, Komfort-Rennräder. Das ist ein Begriff, mit dem ich generell relativ unglücklich bin, weil ich finde, Komfort-Rennrad, das klingt so nach
Schaukelstuhl.
Damit kann man sozusagen nicht bei seinen Kumpels anlanden. Ich habe mir ein Komfortrennrad gekauft. Also das ist so.
Ja, sowas gibt es im Sanitätshaus vielleicht, ja.
Naja, also das ist deswegen, der trifft aber nicht die Charakteristik dieser Rennräder. Ich meine, die sind auf Komfort ausgelegt, also sprich, die Sitzposition ist vielleicht ein bisschen aufrechter, Sattelstütze hinten flext mehr. Es wird sozusagen bei der Abwägung zwischen Aerodynamik und Komfort wird halt dann doch eher das Plus an Komfort gesucht. Die Reifen werden mittlerweile breiter, also dann hat man keinen 25er Reifen drauf, sondern vielleicht einen 28er oder sogar einen 30er, der halt einfach nochmal ein bisschen weicher rollt und ein bisschen was von den Vibrationen schluckt. Weil ich muss mal, das sind halt alles immer noch Rennräder. Also ich finde, man darf dann auch nicht mit einem Kauf eines Komfortrennrades rangehen und denken, das ist jetzt irgendwie die
ein Sofa oder so,
ein Sofa oder sowas, sondern es sind nach wie vor sportliche Räder, mit denen man konkurrenzlos schnell unterwegs sein kann. Wie gesagt, die haben halt einfach dann den Vorteil, dass sie ein bisschen aufrechter sind von der Sitzposition, ein bisschen gemäßigter und einfach für die allermeisten Hobbyfahrer, für die regulären Ausfahrten einfach besser geeignet sind. Weil Aero-Karren, die sind halt schon tendenziell kompromisslos auf Speed getrimmt, da muss man dann im Unterlenker schon richtig tief runter. Das muss man dann erstmal vom Rücken durchhalten können, von der Oberkörperstabilität, um dann wirklich den Spaß zu haben. Gleichzeitig sind sie durch höhere Laufräder halt auch echt schwer geworden teilweise.
Und Sattelstützen. Und auch diese hohen Laufräder sind ja auch dann mal eher anfällig für Seitenwind, was auch für Leute, die das nicht unbedingt gewohnt sind, auch erstmal vielleicht abschreckend sein kann.
Ja, ich kenne das selber, als ich das erste Mal mit so einem Ding irgendeine Abfahrt runtergerauscht bin, war ein längeres, gerades Stück irgendwie, man rollt mit 60, 70 Sachen, ist ja kein Problem, wenn dann eine Böe von der Seite reinkommt. Das muss man dann erstmal kontrollieren können.
Also ja,
das
ist und schon, damit muss man auch rechnen und sich davon nicht
aus der Ruhe bringen lassen. Ja, das ist ein bisschen Erfahrungssache. Genau, das ist ein bisschen Erfahrungssache, da muss man sich ein bisschen rantasten. Deswegen würde ich sagen, so diese klassischen Endurance-Marathon-Langstreckenräder, wie auch immer man sie nennt, oder der jeweilige Hersteller sie nennt, die haben schon für die allermeisten Hobbyfahrer ganz, ganz viele gute Argumente.
Und diese ja, eher neue Kategorie Gravelbike, wo ist die einzuordnen? Oder ist das noch, gehört die auch zu den Rennrädern oder ist das schon was anderes? Weil die poppen jetzt quasi immer mehr auf und gibt es eigentlich fast mittlerweile genauso viele wie ja, klassische Rennräder, sage ich mal.
Ja, also Gravelbikes sind das Boom-Thema schlechthin. Also glücklich der jetzt noch eins kaufen kann, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen quasi weg wie warme Semmeln.
Ja.
Weil sie halt irgendwie dieses schon, ja, eierlegende Wollmilchsau ist ein bisschen viel gesagt, aber die haben halt schon ganz, ganz viele Argumente, die sich mittlerweile auch echt mehr und mehr rumsprechen. Ich weiß noch, als die ersten vor ein paar Jahren auf den Markt kamen, hat jeder noch gesagt, Rennrad mit breiten Reifen, was soll das, wer soll das kaufen?
Wer braucht sowas?
Die Erfahrung zeigt, verdammt viele brauchen sowas und verdammt viele Leute haben unfassbar viel Spaß damit, weil die Argumente sind halt schon relativ gut. Ich meine, die haben halt dann nicht die 25er Reifen oder 28er Reifen, sondern die fangen dann bei 33, 35, 38 an und gehen bis, keine Ahnung, 45 rauf.
Ja, ja.
Weil ich kenne halt von vielen, die dann fragen, Rennrad fahren, ja, finde ich schon irgendwie schön, aber Straßenverkehr ist nicht so meins, habe ich Angst vor, ich habe Angst, dass ich dann irgendwie mit Autos in Konflikt komme oder Unfälle oder sonst was passieren. Ich würde lieber abseits von der Straße fahren und für diejenigen ist halt dann so ein Gravelbike auf jeden Fall eine sehr gute und was Überlegenswertes, wo man drüber nachdenken kann, weil sie halt eben nicht nur auf der Straße funktionieren. Die Reifen sind halt meistens so aufgestellt, dass sie auch auf der Straße noch gut rollen. Man aber gleichzeitig auf jedem Wald-Schotterweg, wenn es jetzt nicht zu trailig wird, echt richtig gut unterwegs ist, viel Spaß haben kann, eine Freiheit genießt, was die Streckenwahl angeht, die du auf dem Rennrad eben nicht hast, weil da hast du ja schon irgendwie wirtschaftlich gewusst, okay, der endet irgendwann. Oder wenn man nicht weiß, dass er weitergeht, muss dann nötigenfalls wieder umdrehen und zurückfahren. Ist immer ein bisschen blöd. Beim Gravelbike, alles, was als normaler Weg ausgewiesen ist, ist überhaupt kein Problem. Ich kenne halt auch einige, die dann echt hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir ein Gravelbike mit den 38er, 40er Reifen und kaufe mir noch einen guten Laufradsatz und ziehe dann normale Rennradreifen auf und habe dann sozusagen ein Endurance-Rennrad, weil darauf läuft es meistens hinaus. Also viele Gravelbikes sind halt auch von der Geometrie ein bisschen gemäßigt, aufrechtere Sitzpositionen, eher viel Komfort, dass sie halt schon mit den Endurance-Rennrädern recht nah verwandt sind.
Das ist aber, da sprichst du was an, was ich glaube wirklich was den Gravelbike-Boom auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht erklärt, aber was wirklich ein Punkt, der wirklich stark für die Gravelbike spricht, dass man mit denen auch in der Regel auch auf Asphalt schnell unterwegs ist. Und du hast eben, ja, ich will nicht sagen, du verdoppelst deine Möglichkeiten, wo du langfahren kannst, aber du erweiterst den Einsatzbereich halt ungemein, wenn du sagst, wenn es jetzt mal wirklich richtig schlechter Asphalt ist oder sogar Feldwege, dass du da halt dir überhaupt keine Gedanken machen musst, sondern da kommt man problemlos auch lang mit dem Gravelbike. Und wenn es dann wieder gut asphaltiert ist, dann wechsle ich wieder auf die Straße oder auf den schön asphaltierten Radweg. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, eben, dass damit beides geht, sondern dass das nicht nur ein Rennrad fürs Gelände ist, sondern ja, ein Rennrad, das auch ins Gelände kann, sozusagen.
Ja, ich meine, ich kenne halt auch viele Leute, die dann sagen, hey, mich interessieren so Sachen wie Flussradwege oder sowas. Ich würde gerne die Elbe mal langfahren von Dresden bis nach Hamburg oder sowas. Wenn du mit dem Rennrad das Ganze machen willst, guckst du, ist das alles asphaltiert und welche Abschnitte musst du meiden. Beim Gravelbike kannst du drauf pfeifen und sagen, hey, ich fahre und hast trotzdem ein schnelles Rad, mit dem man fix unterwegs ist, also schneller als mit jedem Hardtail, also auf den Strecken zumindest.
Ja.
Und von daher ist man damit echt richtig, richtig gut und vielseitig aufgestellt.
Das stimmt. Wir hatten es vorhin schon mal, was die Preise angeht. Aber ich wollte trotzdem noch mal, weil die Frage auch schon öfter an mich reingetragen wurde, Felgenbremse oder Disc, was ist besser? Das höre ich jetzt nicht so sehr von Leuten, die jetzt neu anfangen mit dem Rennradfahren. Für die ist eigentlich so die Scheibenbremse eher das Mittel oder die Bremse der Wahl. Aber ich habe es jetzt ein, zwei Mal gehabt mit Leuten aus dem Bekanntenkreis, die sich ein neues Rennrad kaufen wollten, die schon vorher Rennrad gefahren sind mit Felgenbremse und jetzt mich fragten so, du, Scheibenbremse, brauche ich das überhaupt? Meine Antwort war klar, ja, mach mal Scheibenbremse, das ist auf jeden Fall besser. Aber was sagst du dazu, zu dieser Frage?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, also bei den ganz günstigen würde ich in der Tat noch auf die Felgenbremse gehen, einfach weil er das das Gesamtpaket von Gewicht, Fahrgefühl, Agilität, also bei den bis 1.000, 1.200 Euro einfach besser ist. Aber in dem Moment, wo ich dann preislich bei einer hydraulischen Scheibenbremse bin, am Ende noch mit dem Carbonrahmen, will ich immer zur Scheibenbremse gehen. Mhm. Einfach aus dem Grund, die hydraulische Scheibenbremse bietet einfach die beste Bremsperformance, funktioniert unter allen Bedingungen, geringe Handkräfte. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, das ist halt die Richtung, in die es zweifelsfrei geht. Also wenn ich dann mir ein Rad kaufe und dann drüber nachdenke, ob ich mir vielleicht mal in 1, 2, 3 Jahren irgendwie ein Upgrade gönne, neue Laufräder oder sonst irgendwas, das wird nur noch mit Scheibenbremse wirklich sinnvoll sein. Also ich glaube, Felgenbremse wird es zwar immer noch geben, aber es wird halt keine Neuentwicklung in dem Bereich wirklich geben, wo ich sage, okay, da wird wirklich High-End neu entwickelt, sondern das sind dann vermutlich in den allermeisten Fällen irgendwelche Durchläufer. Die gibt es halt immer noch, weil sie immer noch verkauft werden.
Ja,
aber die Musik wird bei den Scheibenbremsen spielen.
Ja, das dann bin ich froh, dann habe ich meinen Bekannten immer den richtigen Rat gegeben. Das war nämlich auch meine Aussage. So, setz auf die Scheibenbremse, die ist die Zukunft, nämlich.
Ja, die allermeisten Räder gibt es ja auch nur noch mit Scheibenbremse. Also ich weiß noch, bei den ersten Präsentationen, auf denen ich war, wurde dann nur noch gefragt, gibt es das Rad auch mit Scheibenbremse? Und mittlerweile fragt schon gar keiner mehr, ob es das Rad auch mit Felgenbremse gibt, weil in der Regel nein. Also das ist eine Handvoll Räder, die jetzt dann tatsächlich jetzt noch mit Felgenbremse entwickelt werden. Aber die allermeisten Hersteller sparen sich halt einfach die Entwicklungskosten, zwei verschiedene Rahmen gleichzeitig zu entwickeln mit zwei verschiedenen Gabeln für einen Bereich wie die Felgenbremse, wo einfach auch die Nachfrage nicht mehr so ist.
Ja,
es gibt zwar schon noch die lauten Felgenbremsbefürworter, aber offensichtlich äußert sich das halt nicht in den verkauften Stückzahlen.
Ja, das
sonst würden es die Hersteller nicht machen. Wenn der Markt immer, die Leute immer noch die Felgenbremse bevorzugen würden, würde, glaube ich, dieser Switch, der da gerade stattfindet, nicht in der Geschwindigkeit stattfinden, wie er gerade passiert.
Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt so schon relativ viele große Fragen abgeklärt, also Preis und Felgen oder Scheibenbremse oder welche Kategorie. Dann lass uns mal noch in ein paar Details reingehen. Das ist jetzt vielleicht auch für Neuanfänger interessant. Wenn ich solche Namen wie Claris, Sorat Jagra oder 105 oder so um mich werfe, dann steigen ja viele Einsteiger schon aus und können das nicht so zuordnen. Kannst du da ein bisschen Licht in dieses Dickicht reinbringen, was diese Worte zu bedeuten haben? Also was hat es damit auf sich?
Ja, generell gibt es halt grundsätzlich ja eigentlich drei große Schaltgruppenhersteller. Also Schaltgruppen ist halt das, womit man sagen die Übersetzung wählt. Shimano ist der ganz klare Marktführer, dann gibt es das SRAM und die Italiener von Campagnolo, die aber in letzter Zeit ja doch arg an Bedeutung irgendwie eingebüßt haben, leider Gottes. Und gerade jetzt auch im eher günstigen Bereich wird es da schon echt dünn. Also meistens ist es mal dann, also Shimano gibt es eigentlich immer, SRAM gibt es teilweise auch. Kampa muss man sich echt raussuchen, um ein Rad mit Kampa zu finden. Mhm. Das ist schon eher so eine Suchaufgabe.
Wenn man und die Schaltgruppen, ist ja vielleicht auch nicht jedem klar, die Schaltgruppen sind ja nicht nur die Schaltung, sondern da gehört eigentlich in der Regel immer auch die Bremse dazu.
Genau, also das ist die Schaltung, die Bremse, die Schalthebel, also das ist dann schon
das ist alles eins.
Das komplette Programm und wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Wertigkeiten, die sich dann sowohl in Performance als auch vor allem im Gewicht dann unterscheiden. Wie gesagt, die Shimano Claris ist sozusagen die unterste Shimano Rennrad Einsteigergruppe. Die ist aktuell noch achtfach, also da hinten, das hat das Ritzel, nur 8 Zahnräder, sprich man hat mit vorne zweifach, hinten 8, 16 Gänge. Das heißt, die Abstufung ist halt einfach definitiv nicht so groß, oder nicht so fein, wie es jetzt bei einer aktuellen Gruppe sind, die haben halt eine.
Also die Sprünge zwischen den einzelnen Gängen hinten, die sind eventuell groß. Also das kann sein, wenn man dann irgendwo lang fährt und der eine Gang ist zu schwer, dann schaltet man hoch und dann ist der nächste aber schon ein bisschen zu leicht und man muss zu schnell treten.
Genau, ich meine, das ist was dann auch viele Einsteiger unterschätzen so ein bisschen, weil sie denken, es ist nicht fein genug, das ist sowas, was nur Profis merken. Also mein Eindruck ist, das merkt man schon, wenn einem dann zwischendrin Gänge fehlen und man dann einfach viel schneller treten muss oder viel langsamer treten muss, weil halt einfach so der Grad der Gang dazwischen irgendwie fehlt. Ja. Und das hat man halt bei einer aktuellen 11- oder gar 12-fach-Kuppe von SRAM oder Camper hat man das halt einfach nicht, weil es schon deutlich feiner abgestuft ist. Mhm. Da hat man einen Unterschied von 16 zu 22 oder sogar 24 verschiedenen Übersetzungen, wo sich natürlich einige überschneiden, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nee. Aber da muss man schon sagen, da gibt es halt verschiedene Varianten. Aus unserer Sicht würde ich mal sagen, ab 105 ist man völlig im sorg- und problemlosen Bereich aufgestellt.
Also Shimano 105.
Shimano 105 ist sozusagen das, wenn man sagt, die ist hinten 11-fach, also die hat quasi dieselbe Technik enthalten wie Ultegra und Dura-Ace, also die Top-Gruppen. Die unterscheiden sich halt dann echt nur noch im Gewicht und in teilweise Verarbeitung, die dann nicht ganz so hochwertig ist wie bei den Top-Gruppen, aber funktional zeigen auch unsere Dauertests, ist die absolut top und ein sorgenfreies Paket. Eine Tiaka funktioniert auch gut, ist allerdings nur 10-fach, aber die würde ich sagen, die kann man auch noch im günstigen Bereich völlig problemlos fahren, ohne dass man sich irgendwelche Gedanken macht. Aber 105 ist so das Einstiegslevel, wo man sagt, da ist echt auf lange Sicht auch größter Fahrspaß garantiert.
Und wenn man dann doch mal in den, wie soll man sagen, in den Genuss kommt, die Wahl zu haben zwischen Shimano und 105. Zwischen Shimano und SRAM meinte ich natürlich. Also da gibt es im SRAM-Bereich ja die Apex-Schaltung, die ist so ungefähr auf, würde ich mal sagen, 105. Niveau, beziehungsweise so zwischen Tiagra und 105 oder die SRAM Rival Gruppe, die ist dann so zwischen 105 und Ultegra. Die sind, würdest du sagen, die sind gleichwertig zu den Shimano-Gruppen oder?
Da hätte ich jetzt keine Bedenken, dass die da sich nennenswert unterscheiden. Also ich bin jetzt nicht wirklich viel in der Apex gefahren, aber das, was ich jetzt auch von Kollegen höre, was wir in der Redaktion haben, gibt es jetzt keine Bedenken zu sagen, die Gruppe wäre in irgendeiner Form schwach oder wer würde nennenswerte Einschränkungen bieten. Also da würde ich sagen, die kann man auch problemlos zugreifen, genau.
Und Campagnolo, du sagst ja schon, ist so wie, vor allem in dem Preisbereich so Einstieg, so unter 1500 Euro, mehr oder weniger gar nicht vertreten. Wobei es gäbe ja eine Gruppe in dem Bereich, die, wie heißt sie nochmal?
Veloce.
Die Campagnolo Veloce, genau.
Oder Centaur. Also ich meine, Camper hat ja, glaube ich, mehr Gruppen, als ich Finger an meinen Händen. Also da gibt es ja echt eine unfassbar breite Bandbreite von Schaltgruppen, die sich teilweise, glaube ich, muss man bei Camper arbeiten, um da die Unterschiede final rausstellen zu können, worin die sich jetzt genau unterscheiden. Mhm.
Aber du sagst einfach, ich glaube, was du sagst, ist richtig. Die ist einfach leider, muss man auch sagen, nicht so oft vertreten an Fahrrädern, die man jetzt im Moment so im Markt draußen sieht. Zumindest auf dem deutschen Markt. Das kann sein, dass das in Italien noch anders ist, aber hier ist es eher selten, dass man so eine.
Also, ich muss sagen, ich schaue ja schon viel auf den Seiten von den Herstellern, wenn ich irgendwelche Radtests zusammenstelle und bilde mir einen einigermaßen groben Überblick zu haben, was es so gibt. Aber ich glaube, ich habe noch nie Camperräder fallen einem ja schon auf und dann ein Camperrad zu sehen, was jetzt dann keine Superrekord oder Rekord hat, sondern selbst eine Chorus ist ja schon selten. Aber alles, was da drunter angesiedelt ist, also eine Camper Veloce, ich habe noch nie ein Komplettrad mit Camper Veloce gesehen, das irgendwo angeboten worden wäre. Also das kommt dann in den Bereich, wo man sagt, okay, wenn man nicht mehr Rad selber aufbauen möchte, das ist dann, da kann man dann sowas fahren, wenn man das dann machen möchte. Wobei ich jetzt auch auf jeden Fall sagen möchte, Camper sind super Teile, super Hersteller. Das ist funktional auch alles richtig, richtig gut. Es ist halt einfach nicht mehr so im Markt präsent, wie es vielleicht früher einmal war.
Ja, das ist, also alle, die schon länger irgendwie beim Rennradfahren dabei sind, erinnern sich noch an Zeiten, da hatte Camper eine Marktdurchdringung von 80%, aber diese Zeiten sind einfach vorbei. Vielleicht kommen sie wieder, aber im Moment ist es schwierig, ein komplettes Rad mit Camper-Ausstattung zu finden. Jetzt haben wir über die Schaltung gesprochen. Und wissen.
Was ich noch einwerfen müsste, was du sagtest, von wegen Unterschied. Ich finde, natürlich haben die alle noch ein bisschen andere Schaltlogik. Also eine SRAM schaltet anders, also wechselt anders zwischen den Gängen hin und her.
Da haben wir auch Shimano. Im letzten Podcast ausführlich drüber gesprochen. Also, falls jemand nochmal hören möchte, einfach eine Folge davor anklicken und gleich im Anschluss anhören.
Genau, und weil ich nur sagen muss, das ist. Da gibt es keinen besser und keinen schlechter, jetzt mal ganz salomonisch gesprochen, sondern es hat eine Gewöhnungssache und was man einem am meisten taugt einfach. Also das muss man, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, beim Kollegen mal probieren, wie das funktioniert, oder beim Händler, wenn er denn beides mal hat, einfach mal ausprobieren und sagen, damit komme ich besser klar und die Griffe liegen mir besser in der Hand. Es wird sich nicht in Geschwindigkeit auf dem Tacho auswirken,
ob man
Shimano das SRAM fährt. Also man fährt gleich schnell, sondern das ist ja am Ende.
Am Ende hängt es an den Beinen dann doch.
Genau, am Ende hängt es an den Beinen. Das ist ja, nur mal kurz zum Preis zurückzukommen, was ich ja am Rennradfahren das Allerschönste finde, ist, egal wie viel Geld man fürs Rennrad ausgibt, am Berg ist der Stärkste. Also ja. Man kann sich keinen Sieg auf der Bergetappe durch mehr Geld ins Rad erkaufen.
Genau, vielleicht einen marginalen Vorteil, aber die Maschine sitzt auf dem Rad. Das ist immer der Schlussstrich da. Genau. Jetzt wissen wir, wir haben darüber gesprochen, wie viel Geld wir ausgeben müssen oder welches Rahmenmaterial in Frage kommt, welche Schaltung in Frage kommt, welche Kategorien es gibt. Aber jetzt noch die Frage, die auch uns immer wieder gestellt wird: Wo kaufe ich denn das Rad am besten? Und da ist die große Frage: Gehe ich zum Fachhändler um die Ecke oder bestelle ich das Rad bei einem der großen Versender im Internet?
Also da sage ich zum ersten Mal Glückwunsch. Wer das große, große Glück hat, einen guten Rennradfachhändler um die Ecke zu haben.
Die gibt es auch nicht wie Sand am Meer, das stimmt.
Nee, also Fahrradläden gibt es zwar schon noch, aber ich würde halt ein Rennrad wirklich auch nur beim Händler kaufen, der da wirklich Expertise und einen Schwerpunkt drauf hat, einfach weil es so viele Fragen und spezielle Sachen gibt. Ich erinnere mich, da in Begegnung habe ich mal versucht, mit einem Tubeless-Reifen bei einem Wald- und Wiesenhändler auf der Matte zu stehen und zu fragen, ob er mir da irgendwie weiterhelfen kann. Der war mit diesem Tubeless-Konzept nicht wirklich vertraut. Mhm. Also das war dann so ein bisschen, wo ich sage, okay, Fachhandel, wer sich damit Rennrädern auskennt, wirklich super. Aber die muss man halt auch echt suchen gehen, dass man da sagt, weil es ist halt auch einfach, muss man auch sagen, ein schwieriges Marktsegment und ein klassisches, normales E-Bike verkauft sich halt einfach viel, viel mehr. Und da ist halt auch viel sozusagen verschoben worden, dass die ja echt seltener geworden sind. Deswegen, aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, Fachhandel oder Versandhandel, jetzt mal, wer ein blutiger Neueinsteiger ist, der noch viele Fragen hat und echt noch viel wissen muss, ist, glaube ich, mit dem Fachhandel echt gut beraten einfach. Es ist schon ein Unterschied, ob man das Rad mal physisch vor Ort in die Hand nehmen kann, sich anschauen kann, sich einfach mal draufsetzen kann, vielleicht auch mal zwei verschiedene Größen sich ausprobieren kann, sagen, okay, das ist das Rad in der Größe oder in der Größe, wenn man gerade halt zwischen zwei Größen schwankt, dass man sich das einfach mal anschauen kann, mal fühlen kann, wie sich die Schaltung einstellt, wie es funktioniert. Man einen Ansprechpartner hat, wo man mal hingehen kann, ohne großen Aufwand und sagen, hey, hier, die Bremse funktioniert nicht oder das ist kaputt oder das habe ich verstellt oder kannst du mal gucken, da rattert irgendwas.
Ja, das ist natürlich schon viel wert, wenn man selber jetzt nicht so sicher ist, was Fahrrad- oder Rennradtechnik dann angeht.
Ich meine, was man ganz klar sagen muss, dadurch, dass der Händler sozusagen als Zwischenschritt fehlt, können natürlich die Versender am Ende das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Also ich kriege beim Versender definitiv mehr fürs Geld, weil ich halt den Fachhändler nicht auch noch mitbezahlen muss. Der muss ja auch irgendwas verdienen für seinen Aufwand. Das ist ja auch völlig legitim und muss ja auch so sein.
Aber dafür fehlt mir halt im Zweifel ein Ansprechpartner vor Ort, zu dem ich einfach hingehen kann, wenn was nicht tut und sagt, du hast mir da was verkauft, mach mal. Oder vielleicht mit dem ich sogar noch irgendwas ausmachen kann, wenn ich ein Rad gekauft habe und komme aber nicht wirklich damit zurecht und möchte mich tatsächlich nochmal umentscheiden, dann ist es vielleicht einfacher, zum Händler zu gehen und mit dem was auszumachen. Vielleicht ein anderer Vorbau oder doch ein ganz anderes Rad.
Ja, oder ein anderer Sattel einfach mal. Ich meine, das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird. Auf jedem Fahrrad ist ein Sattel drauf. Aber ob der passt und zum eigenen Puppes passt, ist ja noch lange nicht gesagt. Und beim Fachhändler, die haben ja oft dann Satteltestkonzepte, sprich, den frage ich, ob ich mir einen Testsattel draufschrauben kann. Der wird mir dann montiert. Dann fahre ich damit mal zwei Wochen, bringe ihn zurück und sage, okay, der taugt, dann kriege ich halt den neuen Sattel drauf. Oder aber er taugt nicht, dann probiere ich halt nochmal ein anderes Modell aus. Das kann ich so in der Form natürlich beim Versandhandel nicht machen, weil am Ende schicke ich das Radtrenner hin und her, oder wenn es darum geht, Sachen wie ein Service oder ein Check-up, dann sollte ja mal sein Rad irgendwie einmal im Jahr mal durchchecken lassen. Das ist halt was anderes. Ich schmeiße es gerade ins Auto, fahre 5 Minuten zum Händler und der guckt mir das halt dann mal durch, dass halt die Züge noch alle in Ordnung sind, dass die Bremsbeläge taugen und so weiter und so fort und macht mir das. Oder ich muss es gerade in Karton packen und schicke das halt dann mal für eine Woche oder anderthalb oder zwei irgendwie zum Versandhandel. Ich meine, die bieten das auch an.
Stimmt, weil genau, die Möglichkeit gibt es, dass man das Rad dann einschickt, aber ja, das ist eventuell mit mehr Aufwand verbunden, als einfach es beim Händler vorbeizubringen.
Ja, und wie gesagt, dann ist das Rad halt auch einfach erstmal weg. Mhm. Natürlich muss man auch sagen, die Versandhändler wissen natürlich um ihre natürlichen Schwächen als Versandhandel, dass sie eben nicht so in der Fläche präsent sind. Die arbeiten da auch jetzt dran, das irgendwie aufzubessern mit irgendwelchen Servicepartnern, wo man sagt, okay, da kann man auch hingehen mit einem Versandhandelsrad, weil das ist ja auch noch so eins dieser, ja, ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist, aber dass man von manchen Händlern mit einem Canyon einfach wieder rausgeschickt wird, weil die sagen, Versanderei, da repariere ich nicht und nehme ich nicht zur Wartung an. Ich meine, das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Aber die arbeiten auf jeden Fall auch daran, dass es da Anlaufstellen gibt vor Ort, lokal, wo man dann noch hingehen kann mit seinem Rad und sich das einstellen kann.
Ja.
Und was halt auch ist, die haben halt auch eine Telefonhotline, wo man mal anrufen kann und die man unter Umständen besser erreicht als seinen lokalen Fachhändler, weil der hat kein Telefon sitzen hat den ganzen Tag, sondern muss halt dann der Chef oder wie auch immer von der Werkstatt runter mal ans Telefon gehen. Das ist halt einfach...
Muss man sich vorher entscheiden, also oder sich klar sein, habe ich den guten Händler vor Ort, wo ich quasi dem ich zutraue, dass er mich auch beim Kauf gut berät und auch wo ich im Anschluss immer hingehen kann. Und wenn ich das nicht habe, dann gibt es eben halt auch Dinge, die für den Versandhandel sprechen, auch wenn es da nicht unbedingt so einfach möglich ist, eine Probefahrt zu machen, was ja ist zwar auch möglich, ja, aber dann eventuell mit einer weiteren Reise verbunden.
Ja, ich hatte das ja auch schon mal abgefragt in einem Vergleich zwischen Rose und Canyon. Also man kann schon auch Probefahrten machen. Also es gibt natürlich auch das Rückgaberecht, wenn ich mir ein Rad im Versandhandel bestelle. Also das kann ich durchaus auch zurückgeben. Es sollte halt möglichst neuwertig sein. Ich kann nicht eine 100-Kilometer-Tour fahren mit dem Rad und es dann zurückschicken und sage, taugt mir nicht. Also ich kann schon, aber dann muss ich auch damit rechnen, dass zumindest ein gewisser Wertverlust mir in Rechnung gestellt wird. Also ich meine, die sagen zwar, sie sind da relativ kulant, aber ich muss halt damit rechnen, dass sie sagen, okay, die Bremsbeläge sind runtergefahren, die können wir nicht mehr als neu verkaufen, da müssen wir schon ein bisschen Hand anlegen, dann muss man halt eine gewisse Summe X eventuell einkalkulieren, dass man die dann bezahlen muss.
Das stimmt. Also jetzt sind wir quasi so weit, dass wir uns entschieden haben für ein Rad. Wir haben, wir wissen, was für Geld, was für eine Schaltgruppe, bei welchem Händler wir es kaufen wollen. Jetzt habe ich mein Rad. Bin ich dann fertig? War es das dann? Oder brauche ich noch was zum glücklichen Rennradleben?
Man braucht immer noch was. Ich meine, das merkt jeder von uns. Also man braucht eigentlich ständig was. Also ich meine, ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns an einem Fahrradladen vorbeigehen kann und reingeht und nicht irgendwie irgendwas feststellt. Und wenn es so eine Trinkflasche ist, die man immer noch mal braucht. Also was auf jeden Fall zum Kauf des ersten Rennrads dazugehört, ist halt entsprechend ein gewisses Budget, muss man dann noch einkalkulieren für das erste Equipment. Also eine Radhose mit integriertem Polster ist quasi Pflicht, genauso wie ein Helm. Ein paar Schuhe, und da sind wir dann wieder beim Thema Klickpedale. Also da gibt es ja auch viele Vorbehalte von Einsteigern, so, Klickpedale, da komme ich ja nicht mehr raus und fall um. Meine Antwort ist immer, ja, du fällst um. Es ist jeder umgefallen. Ich kenne keinen Rennradfahrer, der nicht irgendwann mal aus seinen Klickpedalen nicht rauskam und nicht umgefallen ist.
Also, Schuldige im Sinne der Anklage, ja.
Also wer das erzählt, der ist, also so erkennt man definitiv einen rennradfahrenden Lügner, weil das passiert jedem. Also ich kenne echt keinen, dem das noch nie passiert ist. Es wird immer seltener, wenn man sich dann ein bisschen mit der Technik einfach vertraut gemacht hat. Und ich würde auch immer empfehlen, sich damit vertraut zu machen, das vorher ein paar Mal zu üben und das geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über. Da muss man auf jeden Fall Geld investieren, genauso wie in einen Helm. Trikot ist natürlich auch schön. Am Ende für die erste 20-Kilometer-Runde tut es halt auch ein Baumwoll-T-Shirt. Nur ich glaube, spätestens, wenn man dann mal mit einer Gruppe unterwegs ist, dann gucken die einen schon ein bisschen schepp an und sagen, okay, dann kann man nochmal 40 Euro in Trikot investieren.
Ja, und auch der Komfort zu gewinnen, dass irgendwie halt, wenn man mal ordentlich in die Pedale tritt und schwitzt, dass man dann nicht irgendwie so ein nasses Trikot am Rücken kleben hat, der ist es auch definitiv wert, in ein Rennrad-Trikot aus Funktionsmaterial zu investieren. Das ist das
auf jeden Fall. Ja, also da ist keine Frage, genauso wie es ja auch immer, viele schauen sich ja die Sättel an, sagen, die sind so hart. Können Sie mir nicht einen weicheren Sattel draufschrauben? Also, weil wir dann irgendwelche Touren, Trekkingrad, E-Bike-Sättel im Kopf haben, die schön weich gepolstert sind.
Mhm, mit Gel am besten noch.
Mit Gel, wo man echt so reindrücken kann und, keine Ahnung, 3 Zentimeter tief einsinkt. Und das ist sozusagen die Vorstellung von einem bequemen Sattel. Da muss man dann auch ein bisschen sagen, hey, probiert's mal aus. Auf lange Sicht ist ein festerer Sattel, wie sie halt auf den Rennrädern montiert sind, definitiv bequemer, wenn man halt dann mal 5-6 Stunden fährt und nicht einsinkt wie irgendwas. Mhm.
Ja, weil der
Radcontroller noch mal ganz abgesehen.
Ja, weil der festere Sattel halt auch die Reibung, wie soll ich sagen, minimiert auf einem Sattel, der so dick gepolstert ist. Da rutscht man einfach auch mehr rum und das führt dann irgendwann zu Scheuerstellen und damit hat man dann am Ende keinen Spaß mehr.
Nee, man sinkt ein, dann erhöht sich sozusagen auch die Reibungsfläche. Man sinkt immer wieder rein und wieder raus und mit jedem Pedaltritt hat man ja diese Bewegung letzten Endes drin. Das reibt und das ist auf lange Sicht das ist definitiv nicht komfortabel. Also da muss man sich natürlich ein gewisses Sitzfleisch antrainieren. Also das ist, wer anfängt ein Rennrad fahren mit dem Sattel und mit den Hosen und nicht am Anfang zumindest mal ein bisschen den Hintern spürt, wenn es im Rahmen bleibt, ist es normal.
Ja.
Also da muss man sich ein bisschen rantasten. Aufgepasst, also es soll nicht immer wehtun. Also es muss nicht wehtun. Das ist, soll man jetzt auch
aber
nicht
am Anfang kann es wehtun. Also.
Am Anfang kann es wehtun. Man muss halt schauen, wann ist sozusagen der Gewöhnungseffekt vorbei und wann hat man wirklich ein Problem, weil halt die Sitzhöhe falsch ist, etc. Was mich dann auch nochmal zurückführt zu dem Punkt, warum der Fachhandel ganz gut ist. Weil wenn ich mit der Sitzhöhe rumexperimentiere, ein Fachhändler kann mir halt dann helfen, die mal richtig einzustellen. Beim Versandhandel mache ich das eher mal so Pi mal Daumen und hoffe, dass es einigermaßen passt.
Aber da bin ich dann schon eher auf mich allein gestellt eben.
Da bin ich dann auf mich allein gestellt und das muss man dann selber erstmal hinkriegen. Und das halt entsprechend anpassen. Und da hilft dann der Fachhandel schon, wenn das ein bisschen einfach mit einem Expertenblick helfen kann, die Höhe einzustellen.
Also das heißt, wir empfehlen jedem, der ein Budget für sein neues Rennrad, vor allem für sein erstes Rennrad irgendwie im Kopf hat, nochmal vielleicht, sagen wir, 100 bis 150 Euro für Helm, Hose, Trikot, eventuell Schuhe und Pedale noch mit dazu zu rechnen. Denn ohne das Zubehör fällt das Rennradfahren, macht das Rennradfahren dann auch nicht richtig Spaß.
Ja, also ich glaube, gerade so die Kickpedale, wenn man das dann einmal gemacht hat, und festgestellt hat, wie viel mehr das an Effizienz auch spürbar bringt, wenn man dann nicht mehr auf diesen Pedalen rumrutscht, sondern wirklich da die Kontrolle hat auch. Das ist schon mal was ganz anderes einfach.
Ja, dann haben wir jetzt euch einige Tipps hoffentlich an euch an die Hand gegeben.
Eins haben wir noch vergessen.
Oh, eins haben wir noch vergessen, jetzt kommt's.
Ja, wie immer vergessen wir die Frauen. Das wird uns ja ständig vorgeworfen, dass wir immer die Frauen vergessen.
Was ja auch zu Recht wird es uns ab und zu vorgeworfen. Und wir geloben jedes Mal Besserung. Deswegen machen wir es jetzt auch besser. Christian, was hast du zu den Frauen zu sagen?
Ja, ich meine, das ist ja dann auch wieder eine Frage, die mir und dir wahrscheinlich auch oft gestellt wird. Braucht es ein Frauenrad, ja oder nein? Also da gibt es ja auch irgendwie mehrere Lesarten und Auslegungen. Manche Hersteller bieten Frauenräder an, weil sie sagen, oder weil es irgendwelche Studien gibt, die sagen, Frauen haben definitiv eine andere Geometrie und andere Körpermaße, die brauchen eigene Frauenräder. Und andere wiederum sagen, also wir haben Studien, die das genaue Gegenteil belegen, Frauen brauchen keine eigenen Räder.
Also ich glaube, dass die Frage ist so zu beantworten, wie die Frage, also man muss für sich das passende Rennrad finden. Du sprichst zu Recht von einigen unterschiedlichen Studien, aber was mich überzeugt hat eigentlich ist, dass der Unterschied zwischen den Körpermassen von zwei Männern viel größer sein kann als der zwischen dem Durchschnittsmann und der Durchschnittsfrau. Also das heißt, eigentlich bräuchte ich für Männer, wenn ich für ein anderes Rad für Frauen brauche, bräuchte ich auch ein anderes Rad für kleine Männer oder große Männer. Insofern denke ich, dass es sehr darauf ankommt, wie die eigenen Körpermaße sind und was bei manchen Herstellern, die Frauenräder anbieten, natürlich der Fall ist, ist, dass die Räder in besonders kleinen Größen anbieten.
Was ja sehr spannend ist. Also,
genau. Und
wenn man sagt, okay, Frauen sind mal, also das, glaube ich, kann man als Fakt stehen lassen, Frauen sind im Mittel kleiner als Männer. Also es hat mehr kleine Frauen als kleine Männer.
Ja.
Aber deswegen ist es halt gut, dass es dann Frauenräder in kleineren Größen gibt, um halt diese abzubilden. Spannend ist halt dann, wenn es wirklich richtig klein wird, da hatten wir auch schon mal eine Geschichte gemacht, und dann die Laufräder auch noch einen Ticken kleiner werden und es dann wirklich extrem klein wird, um trotzdem noch ein gutes Fahrgefühl hinzukriegen.
Ja, und da aber zum Beispiel, also meine Frau ist genauso groß wie ich, was die Körpergröße angeht, aber wir haben schon sehr unterschiedliche, also ich habe längere Beine, sie hat einen längeren Oberkörper. Das heißt, wir können zwar auf derselben Radgröße fahren, müssen aber immer an der Sattelhöhe ordentlich umstellen. Aber sie braucht jetzt definitiv kein spezielles Rennrad für Frauen. Beziehungsweise, wenn sie ein Frauenrennrad hätte, dann würde ich da auch gerne mal eine Runde drauf drehen, weil da passe ich auch 1A drauf, gehe ich davon aus.
Ja, vor allem, wenn man dann auch mal bei den Herstellern nachfragt, was ist denn eigentlich anders beim Frauenrennrad als bei eurem entsprechenden Herrenmodell? Das ist halt dann echt meistens der Hinweis auf, ja, es gibt kleinere Größen ab, keine Ahnung, Rahmenhöhe 47 oder was, oder 44, mit tendenziell kleineren Kurbeln. Dann ist die Sitzposition, wird dann meistens mit etwas entspannter angegeben, was dann wieder die Prämisse macht, dass Frauen generell entspannter fahren wollen, was ich jetzt so als Allgemeinung nicht stehen lassen würde.
Nö, kann man nicht unterschreiben. Es gibt genug Frauen, die ganz schön racig auf der Straße unterwegs sind, also die genau, also im Renntempo die ganze Zeit fahren.
Also dass Frauen per se entspanntere Rennräder haben wollen und eben nicht
den Rennboliden, die Rennmaschine.
Nicht den Rennboliden, also das würde ich überhaupt nicht sehen. Und von daher, wenn ich als Frau das Glück hätte, so groß zu sein, dass ich auf ein normales Rennrad passe, dann würde ich da auf jeden Fall mich in dem Bereich umschauen, weil wenn ich mich nur auf Frauenräder beschränken würde,
schränkt die Auswahl
ja extrem ein. Von daher
ja
muss man echt sagen, probiert es aus. Wenn es euch passt, gibt es echt nichts, was dagegen spricht, als Frau auf einem Herrenrad zu fahren.
So, aber dann sollten wir jetzt tatsächlich dieses Thema hoffentlich für unsere Hörer erschöpfend behandelt haben, denn
wahrscheinlich haben wir noch viel, viel mehr Fragen aufgeworfen, als
wir beantwortet haben. Aber nein, das Gute ist ja, wir beantworten auch gerne Fragen. Also wenn ihr Fragen habt an uns, dann schickt sie uns doch an podcast@roadbike.de und dann können wir sie in einem der zukünftigen Podcasts auch mal beantworten. Und wenn ihr weiter euch noch zum Thema Rennrad kaufen informieren wollt, dann könnt ihr auch auf roadbike.de vorbeischauen. Da gibt es auch eine Kaufberatung zum Thema Rennrad. Oder ihr könnt die Roadbike kaufen. Im nächsten Heft behandeln wir das Thema Kaufberatung nämlich auch und testen auch Rennräder in der 1.000-Euro-Klasse. Ist das richtig, Christian?
Genau, Rennräder ja bis 1.000 Euro. Und genau, ja, wir noch mit, ja, viele spannende Themen noch sonst. Also es lohnt
genau
sich auf jeden Fall.
Also, kauft das Heft oder abonniert es am besten. Schaut bei uns im Internet vorbei und schreibt uns eine Mail an roadbike@podcast.de. podcast@roadbike.de natürlich. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es die nächste Folge von unserem Podcast gibt. Wir würden uns freuen.
Auf jeden Fall.
Also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.